Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Die Documenta in Kassel bleibt ein Problemfall. Wir fragen, ob die neue Leitung versagt, denn es gibt wieder Antisemitismusvorwürfe. Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah hat im Deutschen Literaturarchiv Marbach die Schillerrede gehalten. Fokus Mittel- und Osteuropa in Cottbus ist das 33. Filmfestival zu Ende gegangen. In London haben sich am Samstag etwa 300.000 Menschen an einer pro-palästinensischen Großdemonstration beteiligt. In Paris und anderen französischen Großstädten folgten gestern zigtausende dem Aufruf von Verbänden, Gewerkschaften und der Linkspartei La France Insoumise zu einer Demonstration für eine Waffenruhe im Gazastreifen. Heute Nachmittag nun führten in Paris die Präsidentin der Nationalversammlung und der Präsident des Senats, Minister und Abgeordnete einen Marsch für die Republik und gegen Antisemitismus an. Welche Abgeordnete dem Marsch demonstrativ fernblieben oder sich unbedingt einreihen und zeigen wollten, sorgte im Vorfeld für Spannung. Aus Paris ein Bericht von Julia Borutta.
Patrick hält einen blau-weiß-roten Slogan hoch, der in die Magengrube geht. Auf seinem Schild steht Seul, mais ensemble. Einsam, aber gemeinsam. Diese drei Worte drücken sein Gefühl aus, allein und verlassen zu sein und Unterstützung nur aus der jüdischen Gemeinde zu bekommen. Es gab in der französischen Bevölkerung viel zu wenig Reaktion auf das, was am 7. Oktober in Israel geschehen ist. Sehr wenig, zu wenig. Deswegen fühlen wir uns allein. Wir sind traurig, sehr traurig. Diesem Gefühl, Mutterseelen allein zu sein, wollten die Initiatoren der Demonstration etwas entgegensetzen. Und ihrem Aufruf sind zigtausende gefolgt. Friedlich und nachdenklich die meisten, die Stille des Protestzuges nur unterbrochen von immer wieder aufbrandendem Applaus und der Marseillaise. Ich bin weder für das eine noch für das andere Lager. Ich will nur nicht, dass es ethnische und religiös motivierte Diskriminierung gibt. Und ich denke, wir alle hier wollen zeigen, dass wir zusammenstehen und solidarisch sind. Wir wollen doch alle gemeinsam in Frankreich leben und wir wollen, dass die Geiseln freikommen. Das ist keine Versammlung von Juden, das ist ein Marsch gegen Antisemitismus. Das hier geht alle etwas an, alle Franzosen und jeden Bürger. Alle müssen heute zusammenhalten. Angeführt wird der Marsch von Yael Braun-Pivet, Präsidentin der Nationalversammlung, und Gérard Larcher, Präsident des Senats. Zusammen mit den früheren Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy und François Hollande, aber auch mit Vertretern der jüdischen und der muslimischen Gemeinde, defilieren sie mit dem Spruchband »Für die Republik, gegen den Antisemitismus«. François Hollande im Anschluss: Die Französinnen und Franzosen haben verstanden, dass es jetzt Zeit war zu reagieren, zu zeigen, dass der Kampf gegen den Antisemitismus ein gemeinsamer Wert ist, wie der Kampf gegen jede Form von Rassismus. Das war der Sinn der Sache. Präsident Macron aber fehlt. Tagelang hat er gezögert und schließlich verkündet, er werde mit dem Herzen und in Gedanken dabei sein, seine Rolle aber sei es, für die Einheit des Landes zu sorgen. Statt mitzumarschieren, hat Macron einen Brief an die Französinnen und Franzosen geschrieben. Darin heißt es, ein Frankreich, in dem unsere jüdischen Mitbürger Angst haben, ist nicht Frankreich. Starke Worte, aber viele Demonstrierenden hätten lieber Taten gesehen. Wir hätten ihn gern hier an unserer Seite gehabt, um uns zu unterstützen und uns noch mehr Mut zu machen. Er betont, er sei der Präsident aller Franzosen, aber dann muss er doch an der Seite seiner Mitbürger sein. Mit seiner Abwesenheit eint er Frankreich doch nicht. Wen will er denn mit seiner Abwesenheit vereinen? Das antisemitische Frankreich und das nicht-antisemitische Frankreich? Das macht doch keinen Sinn. Ganz am Ende des Zuges läuft Marine Le Pen. Die Teilnahme der Fraktionsvorsitzenden und mehrfachen Präsidentschaftskandidatin des Rassemblement National hatte im Vorfeld für hitzige Debatten gesorgt. Die Rechtsextremen mit ihrer antisemitischen Vergangenheit hätten auf der Demo nichts zu suchen. Diese Haltung teilen längst nicht alle Demonstrierenden. Für Enttäuschung und Empörung sorgt hingegen die extreme Linke. Die Führungsfigur der France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, hatte angekündigt, seine Partei werde nicht mit demonstrieren. In einem Tweet bezeichnete er die Teilnehmer als Rechte und Extremrechte. Sie gehörten zu denjenigen, die das Massaker in Gaza bedingungslos unterstützten. Vorwürfe, über die Marie nur den Kopf schütteln kann. Die Katholikin wartet an diesem nasskalten Novembertag immer noch darauf, loszumarschieren, als sie lächelnd erklärt: Dass ich hier bin, hat gar nichts mit geopolitischen oder religiösen Überlegungen zu tun. Das war instinktiv. Ich konnte heute einfach nicht woanders sein als hier.
Die nächste Documenta wird zwar erst in 3,5 Jahren in Kassel eröffnet, aber schon jetzt gibt es neue Antisemitismusvorwürfe gegen ihre Organisatoren. Ein Mitglied der 6-köpfigen Findungskommission, der indische Autor und Kurator Ranjit Hoskote, hat 2019 eine Petition unterschrieben, in der Israel als siedlungskolonialistischer Apartheidsstaat und der Zionismus als rassistische, ethnische Säuberung forcierende Ideologie bezeichnet wird. Seitdem die Journalistin Nele Polacek dies vergangenen Donnerstag in der Süddeutschen Zeitung publik gemacht hat, mehren sich die empörten Reaktionen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth drohte der Documenta mit dem Entzug von Fördermitteln des Bundes. Andreas Hoffmann, der neue Geschäftsführer der Documenta GmbH, bekannte bislang nichts von dieser Unterschrift Hoskotes gewusst zu haben. Wir wollen die Vorwürfe mit dem Kunstkritiker Carsten Probst einordnen. Was, Carsten Probst, kann man und sollte man wissen über Ranjit Hoskote und was genau ist das für eine Petition, die er unterschrieben hat?
Ja, Ranjit Hoskote ist Schriftsteller, Theoretiker, Kurator aus Indien, der schon seit langem im internationalen Kunstbetrieb tätig ist, zum Beispiel zusammen mit Okwien Wesur als Leiter der Guangzhou Biennale 2008, oder er war auch auf der Biennale in Venedig, hat dort den indischen Pavillon geleitet, aber er hat auch zum Beispiel mehrere Lyrikbände veröffentlicht und auch mit dem Autor Ilya Trojanow, der ja hierzulande bekannt ist, im S. Fischer Verlag mal ein gemeinsames Buch veröffentlicht, in dem sich beide Autoren gegen Samuel Huntingtons These vom Clash der Kulturen stellen. Also jedenfalls ist Hoskote bei seinen Tätigkeiten bislang nicht so als ausgewiesener Israel-Feind oder BDS-Verfechter aufgetreten. Diese viel kritisierte Petition, die er 2019 unterschrieben hat, spricht da eine etwas andere Sprache. Sie haben jetzt, Frau Brinkmann, schon daraus zitiert, Israel werden ja unter anderem 7 Jahrzehnte ethnische Säuberungen gegenüber Palästinensern vorgeworfen. Man sollte vielleicht den konkreten damaligen Zweck dieses Aufrufes einbeziehen, denn damals hatte das israelische Generalkonsulat in Mumbai offenbar eine Veranstaltung mit einem führenden Vertreter der Hindutva-Ideologie angekündigt. Hindutva proklamiert quasi die Vorherrschaft der Hindus über alle anderen Religionen in Indien, vertritt auch totalitäre Ansichten. Und dass diese Veranstaltung dann im israelischen Generalkonsulat stattfand, wurde von der BDS-Bewegung in Indien als Beweis dafür gewertet, dass also der Staat Israel und die Hindutva-Bewegung sozusagen da eine Koalition eingehen. Also Auslöser ist quasi für diese Petition der politische Kampf in Indien, aber bei dieser Gelegenheit produziert der Text eben eine Reihe anti-israelischer Verschwörungstheorien.
Nach den monatelangen Debatten um antisemitische Darstellung auf der letzten Documenta hat ja erst in diesem Jahr ein neuer Geschäftsführer die Leitung der Documenta GmbH übernommen. Andreas Hoffmann muss nun einräumen, dass er nichts von der Unterschrift Hoskotes gewusst habe, obwohl ja alle Mitglieder der Findungskommission angehalten waren, sich von der israelfeindlichen Boykottbewegung BDS zu distanzieren. Da drängt sich ja schon die Frage auf, ist die Documenta einfach unverbesserlich?
Ja, darauf gibt es keine einfache Antwort. Es ist natürlich eine heikle Situation, gerade jetzt in dieser aufgeheizten Debattensituation nach den Terroranschlägen der Hamas und dem Vorgehen des israelischen Militärs in Gaza. Trotzdem kann man die Ausgangslage der jetzigen Documenta-Geschäftsführung auch nicht mehr einfach so vergleichen mit der, die vor der Documenta 15, also vor 1,5 Jahren bestand. Andreas Hoffmann hat die Geschäftsführung ja in voller Kenntnis der Antisemitismusvorwürfe gegen die letzte Documenta übernommen. Die Auswahl auch der Findungskommission jetzt in diesem März sollte ja auch deswegen ein klares Signal setzen. Also dass die Documenta 16, die künftige Documenta, das Thema Postkolonialismus in jedem Fall weiter bearbeiten kann, ohne dass damit antisemitische Klischees bedient werden. Deswegen wurde zum Beispiel auch die israelische Künstlerin Bracha Lichtenberg-Ettinger in diese Findungskommission aufgenommen. Es wäre insofern aus meiner Sicht ein bisschen selbstgefällig von Seiten der KritikerInnen, diese heute andere Ausgangslage einfach außer Acht zu lassen und der Documenta so eine Art Antisemitismusgehen zu unterstellen. Aber die Documenta GmbH macht natürlich keine sehr glückliche Figur. Hoskotes Namen unter der Petition, der ist ja leicht im Internet zu finden. Den ganzen Ärger hätte man sich also wirklich sehr leicht ersparen können.
Nun ist ja gerade Bracha Lichtenberg-Ettinger, die Sie erwähnt haben, zurückgetreten. Sie ist ausgetreten. Sie will nicht mehr länger Mitglied dieser Findungskommission sein. Passiert das aus Protest gegen Hoskotes BDS-Verstrickung?
Offenkundig nicht. Sie selbst hat sich dazu heute ja auch schon zu Wort gemeldet und ihre Absage so begründet, dass quasi diese Absage mit dem Überfall der Hamas in Israel zu tun hat, mit den neuesten Entwicklungen sozusagen. Sie habe eben wegen der gecancelten Flüge aus Tel Aviv nicht zu Treffen der Findungskommission reisen können, schreibt sie. Sie habe um Aufschub dieser Treffen gebeten, das sei aber nicht mehr möglich gewesen. Und aufgrund der Situation in Israel und Gaza sehe sie sich auch überhaupt nicht imstande, sich jetzt dieser Aufgabe zu widmen. Und zu Hoskote will sie sich explizit gar nicht äußern. Trotzdem muss man wirklich festhalten, sie war eine extrem wichtige Personalie in dieser Findungskommission und deswegen ist ihr Abgang natürlich ein wirklich schwerer Schlag für die Documenta.
Gerät mit ihrem Rückzug und möglicherweise Hoskotes erzwungenem Rücktritt der Zeitplan für die nächste Documenta ins Wanken?
Da bin ich jetzt sehr gespannt. Man soll ja eigentlich bis zum Ende des Jahres die künstlerische Leitung der künftigen Documenta bestimmen. Und wie zu hören ist, wird derzeit offenbar in Kassel fieberhaft beraten, was aus all dem jetzt folgt. Das werden wir sicherlich sehr bald erfahren.
Was muss die Documenta angesichts der doch sehr aufgeheizten aktuellen Debatte jetzt eigentlich tun?
Ja, ich glaube, es ist zunächst mal wichtig, dass die neue Geschäftsführung jetzt und auch weiterhin, das wird sicherlich nicht die letzte Debatte sein, souverän mit dieser ganzen Debattenlage umgeht. Es ist ja klar, dass die Documenta unter scharfer Beobachtung steht und das Potenzial, das gleichzeitig die Documenta haben könnte, ist ja, dass sie sich künftig eben tatsächlich allen diesen notwendigen Debatten stellt, dass sie annimmt, nicht wie die letzte Geschäftsleitung unter Frau Schormann sozusagen sich wegduckt, sondern die Documenta wirklich zu einem offensiven Forum dieser Debatten werden lässt. Denn es ist ja auch entscheidend, diese ganzen Debatten führen wir ja nicht eigentlich nur aufgrund der Documenta oder der letzten Documenta, sondern hauptsächlich überhaupt wegen der gesamten Debattensituation in Deutschland, wegen der Erinnerungskultur in Deutschland. Die geht also schon weit über die Documenta hinaus. Und deswegen muss jetzt die Geschäftsführung jeden Zweifel ausräumen, dass sie über die Hintertür quasi von vornherein irgendwelche politischen Agenden da durchsetzen will.
Dass man die antisemitischen Verfehlungen auf der Documenta 15 ernsthaft aufarbeiten wolle, hat die Documenta-Leitung immer wieder betont. Lippenbekenntnisse lösen das aktuelle Problem nicht. Über die Vorwürfe gegen Ranjit Hoskote und den Rückzug von Bracha Lichtenberg-Ettinger aus der Findungskommission habe ich mit Carsten Probst gesprochen. Ihnen besten Dank.
Gerne.
Einige Bücher des in Großbritannien lebenden tansanischen Schriftstellers Abdul Razak Gurnah wurden in den letzten Jahren zwar ins Deutsche übersetzt und seine Romane Schwarz auf Weiß, Ferne Gestade oder Die Abtrünnigen erhielten beste Kritiken, aber sie waren vergriffen, als Gurnah überraschend der Literaturnobelpreis verliehen wurde. Und so klaffte 2021 im Buchhandel einfach nur eine Lücke. Inzwischen ist sie geschlossen und gerade ist Abdulrazak Gurnas jüngster Roman Nachleben auf Deutsch erschienen. In Marbach wird einmal im Jahr rund um den Geburtstag von Friedrich Schiller eine Persönlichkeit aus Literatur, Politik und Gesellschaft eingeladen, eine Schillerrede zu halten. Dieses Jahr hielt Abdulrazak Gurna die Rede, übrigens als erster Literaturnobelpreisträger. Katharina Thoms berichtet.
Das Publikum in Marbach am Neckar im Deutschen Literaturarchiv wartet ehrfürchtig, als der ruhige, freundliche Mann ans Rednerpult tritt. Und er beginnt erstmal mit einem Zwinkern seine Rede. Als man ihn angefragt habe,
"Would you be interested in doing this?" I thought, "Yes, of course. I've never been to Marbach. If nothing else, that's a good reason to go."
Na klar, dachte er. In Marbach war ich noch nie. Das ist doch ein guter Grund. Aber auch, um Schiller zu gedenken. Ironie ist wichtig bei Abdulrazak Gurna, um dann immer wieder ernst zu werden in den nur 20 Minuten seiner Schillerrede. Gurnas persönlicher Blick auf das Erbe des Kolonialismus, die historische Verantwortung und was das in seinen Werken mit Friedrich Schiller zu tun hat.
I first came across Schiller and his work in the aftermath of the revolution in Zanzibar.
Zum ersten Mal kam er nach der sozialistischen Revolution in Sansibar mit Schiller in Berührung, als die britischen Koloniallehrer verschwinden mussten und die aus den sozialistischen Bruderstaaten kamen.
The DDR-Contribution to our well-being did not stop with teachers. They also took charge of the security department.
Die DDR übernahm die Verantwortung für die Sicherheitsbehörden und natürlich wurden mit der sozialistischen Bürokratie auch die Reisebeschränkungen importiert, so Gurna. Aber eben auch
they also opened a library.
Mit Büchern, die sein Leben und Schreiben prägen sollten.
By, among others, Schiller.
Widersprüche. Wieder von den Deutschen, wieder in seiner Heimat. Die Deutschen als Unterdrücker und Dichtervolk gleichermaßen. Zwischen Anmaßung und Rassismus. Gurnas Motiv auch in seinem Roman Nachleben, Afterlives. Die brutalen Kolonialkriege im sogenannten Deutsch-Ostafrika und der schillerliebende deutsche Offizier. Gurna hatte sich 53 Jahre später beim Schreiben des Romans daran erinnert, wie er als 15-Jähriger selbst Schiller las.
This had some bearing on the way I imagined the German officer in Afterlives.
Der Oberleutnant im Roman, ein Vertreter einer grausamen Ideologie, aber weit entfernt davon, sich dagegen aufzulehnen, so Gurna. Stattdessen bringt er einem jungen Askari, einem Söldner in der Armee der Deutschen, die deutsche Sprache bei, damit der Schiller lesen könne.
I wanted the German officer in Afterlives to be this figure of silent inarticulate division.
Um den Zwiespalt zwischen brutalem Kolonialherrn und Schillerliebhaber auf die Spitze zu treiben, ließ er ihn auch noch ausgerechnet aus Schillers Geburtsstadt Marbach am Neckar kommen. Also passender geht es nicht für eine Schillerrede. Gurna blieb aber nicht nur in der Welt der Literatur. Bei seiner Kritik am deutschen, am britischen Kolonialismus wurde er deutlich. Eine Kolonie sei immer ein Polizeistaat gewesen.
Was a police state. Governed by decree and wherever expedient by violence.
Und was in Deutschland verboten war, war in den deutschen Kolonien erlaubt. Die Deutschen hätten das auf die Spitze getrieben.
German colonial practice in Africa took this to an extreme.
In den Geschichten seiner Kindheit aus Sansibar wurden die Deutschen zu einem Mythos der Grausamkeit, erzählt Abdulrazak Gurna. In den Geschichten seines Großvaters, der die Kolonialzeit als Lastenträger in der deutschen Armee erlebt hatte.
Most memorably, he had many stories of the ferocity of the African mercenaries and the brutal discipline of their German officers.
Von der Grausamkeit afrikanischer Söldner und den brutalen Strafen deutscher Offiziere habe nicht nur der Großvater erzählt. Hunderttausende Menschen wurden umgebracht in gerade mal 30 Jahren Kolonialherrschaft, durch Kriege, durch gezieltes Aushungern. Was in Deutschland kaum bekannt, verharmlost, vergessen sei. Bedauerlicherweise, sagt Abdulrazak Gurna.
It is indeed regrettable that the tragedies inflicted on the people of East Africa as a result of European rivalries are belittled and forgotten, not forever.
Erst vor zwei Wochen hat Bundespräsident Steinmeier bei einem Besuch in Tansania um Vergebung gebeten für deutsche Kolonialverbrechen. Die historische Verantwortung für das Unrecht zu übernehmen, sei der erste Schritt zur Versöhnung, glaubt Abdulrazak Gurna.
I do believe that accepting responsibility for wrongs is the first step towards both understanding and reconciliation.
Abdul Razak Gurnah hielt heute im Deutschen Literaturarchiv Marbach die Schillerrede 2023. Katharina Thoms, Deutschlandradio-Korrespondentin in Baden-Württemberg, war unter den Zuhörerinnen. Für Filmemacher aus Mittel- und Osteuropa ist das Filmfestival in Cottbus eine wichtige Adresse. Heute ist dort die 33. Ausgabe zu Ende gegangen. 150 Filme aus 40 Produktionsländern wurden in den vergangenen 6 Tagen gezeigt. 12 liefen im Spielfilmwettbewerb. Gestern Abend wurden die Preise verliehen. Es sind gläserne Statuen, die Lubinas genannt werden. Lubinas, das ist das sorbische Wort für Liebreizen. Wolfgang Martin Hamdorf zieht Bilanz.
Die 16-jährige Tonja flieht vor der brutalen Gewalt ihres Ex-Freundes. Sie wechselt die Schule, findet Freunde und verliebt sich gleich zweimal. Sie versucht den Spagat zwischen freier Liebe und autoritären Macho-Figuren und erlebt den traumatischen Weg von jugendlicher Solidarität zu einer gewalttätigen Hierarchie, bei der sich der Stärkere durchsetzt. Der ukrainische Film Forever, Forever gewann den Hauptpreis in Cottbus. Er spielt in den 1990er Jahren. Das war für viele Länder Osteuropas eine Zeit des Umbruchs und des Aufbruchs, nicht aber für die Ukraine, in der sich trotz der neuen Unabhängigkeit die alten Strukturen weiterhielten, erzählt die Regisseurin Anna Borotschkova.
Wenn du jemand in der Ukraine danach fragst, jeder wird dir sagen, dass es eine dunkle Zeit war. So dunkel, dass wir uns lange Zeit gar nicht erinnern wollten. So als könne man etwas auf diese Art auslöschen. Jetzt ist der Moment gekommen, über die 90er Jahre zu sprechen. Denn das Dunkle hat uns zu dem gemacht, was wir sind.
Forever, Forever ist ein Porträt ihrer Generation, einer Generation, die erst 1998 mit der Demokratisierung und der Annäherung an Europa Hoffnung bekam und, so Anna Borotschkova, sich besonders stark im Kampf gegen die russischen Angreifer engagierte.
Wir sind in einer dunklen Zeit aufgewachsen, aber wir haben auch schon gute Zeiten erlebt und die wollen wir behalten. Und so kommt es, dass sich heute die 35, 40, 45 oder 50-Jährigen freiwillig beteiligen, ob direkt im Kampfgeschehen oder in anderen Bereichen. Sie kämpfen, damit wir dem Sieg näher kommen.
Auch andere Wettbewerbsfilme setzen sich mit der eigenen Geschichte oder der der Eltern auseinander. Themen sind Punkmusik und nächtliche Partys in Danzig 1987, parallel und völlig unberührt von der immer stärker werdenden Solidarność-Bewegung, der Zusammenbruch des Ceausescu-Regimes 1989 in Rumänien, aber auch die lange Agonie der Sowjetunion. Die beschreibt der georgische Regisseur Rezo Giginejschwili in Patient Nummer 1. Der todkranke Spitzenpolitiker im Regierungskrankenhaus markiert auch die Endphase eines dahinsiechenden Systems, das versucht, seine Symbolfiguren künstlich am Leben zu halten. Festivaldirektor Bernd Buder beobachtet ein zunehmendes Interesse junger Filmemacher an der Geschichte der 1980er und 1990er Jahre, einer Zeit der Hoffnung, aber auch der Unsicherheit und der ersten kriegerischen Auseinandersetzungen in Ex-Jugoslawien, Georgien und im Kaukasus.
Es war eine sehr bewegte Zeit, auf die gerade junge Filmemacher und Filmemacherinnen jetzt zurückblicken, die damals vielleicht Kinder gewesen sind, zum Teil das noch gar nicht so richtig mitbekommen haben, aber zum Teil, auch wenn sie ein bisschen älter sind, damals politisch sozialisiert worden sind. Und die fragen jetzt natürlich, was ist damals auch falsch gelaufen? Was hätte damals anders laufen können? Einfach so ein Rückblick. Und das ist nicht nur in den Filmen, die wir im Wettbewerb haben, sondern ganz allgemein ein großes Thema im Moment in der gesamten osteuropäischen Filmszene.
Andere Filme führen in eine nicht weniger dunkle Zukunft. Der mazedonische Filmemacher Vardan Tosia erzählt in M, einem für Osteuropa ungewöhnlichen Genrefilm, die Irrfahrt von zwei Jungen, Miko und Marco, durch die Wälder und Ruinen einer postapokalyptischen Welt nach der Pandemie. Zwei Kinder auf der Flucht vor lebenden Toten, todbringenden Virenjägern und Fanatikern des Untergangs. Die dunkle Vision in einer nicht so fernen Zukunft trifft auf beunruhigte Kinozuschauer.
Many people asked me whether this film was inspired by the pandemic.
Viele haben mich gefragt, ob mein Film von der Pandemie inspiriert worden sei. Nein, wir haben vor der Pandemie gedreht und das Drehbuch 1,5 Jahre davor geschrieben. Aber grundsätzlich handeln diese Filme, die in einer näheren Zukunft spielen, fast immer von verstörenden Themen. Denn wir leben in einer verstörenden Welt, einer Art Galopp von immer neuen Kriegen zu neuen Pandemien und Demütigungen der Menschen. So spiegeln die Filme eine düstere Zukunft der Welt, die uns umgibt, wider.
Noch mal eine große Runde Applaus bitte für unsere Gypsy-Freunde.
Andere Filmemacher analysieren die Wahrnehmung der Wirklichkeit, die Metaebene. In dem ungarischen Film 3000 Numbered Pieces wird ein verkommenes Wohnhaus einer ungarischen Roma-Familie in ein renommiertes Theater nach Berlin gebracht. Der ungarische Regisseur Adam Chassi greift sowohl die hoffnungslose Lage der Roma in seinem Land an, wie auch die Heuchelei des westlichen Kulturbetriebs.
This film was made for provocation.
Der Film soll provozieren. Er soll dich provozieren, dich selbst zu hinterfragen. Wie kann es sein, dass du dich für tolerant gehalten hast? Dabei wird dir, während du den Film siehst, klar, dass du Rassist bist. Wie kann das wahr sein? Du bist doch tolerant. Das sind Fragen nach eigenen Einstellungen, die der Film in dir provoziert, und manche dieser Provokationen sind nicht nett.
Auch Adam Chassi geht es in seinem Film um die Geschichte, denn die miserablen Verhältnisse der Roma, nicht nur in Ungarn, kann man nur als Resultat einer jahrhundertelangen Unterdrückung und rassistischen Diskriminierung verstehen. Aber in seiner Mischung aus Film, Theater und Musical war für die 1000 Numbered Pieces sicher der innovativste Beitrag in einem Wettbewerb, der sich dieses Jahr durch seine stilistische und inhaltliche Vielfalt auszeichnete. Zwischen ungewöhnlichen Genrefilmen, persönlichen Erinnerungen und mutiger Analyse.
Wolfgang Martin Hamdorf hat diese positive Bilanz des 33. Filmfestivals Cottbus gezogen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der mit 50.000 Euro dotierte Barbara Kieseler Theaterpreis 2023 ist an die Produktion The Wanderers im Ernst-Deutsch-Theater Hamburg verliehen worden. Der Mut, das Stück zu zeigen, die Leichtigkeit, mit der hier Schweres verhandelt werde, seien ein Glücksfall für eine private Bühne und unbedingt preiswürdig, so das Urteil der Jury. Das Stück von Anna Ziegler blicke auf zwei Generationen jüdisches Leben in New York, auf die Flucht einer Mutter mit ihrem Baby aus der Welt des ultraorthodoxen Ehemanns. Regisseur Elias Perich entwerfe ein tragikomisches Spiel der Hoffnungen und Wünsche und gehe Fragen nach Selbstbestimmung und Glück nach. Der Preis wird jährlich im Andenken an die parteilose Kultursenatorin Barbara Kieseler verliehen. Der Schriftsteller Norbert Scheuer hat in Aachen den Walter Hasenclever Literaturpreis erhalten. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde dem Autor für sein Gesamtwerk übergeben, wie die Stadt mitteilte. Der 71-Jährige gestalte und aktualisiere in seinem Werk auch das Erbe Hasenclevers. Scheuer lebt in der Eifel, wo auch seine Romane spielen. Die Auszeichnung erinnert an den in Aachen geborenen Schriftsteller Walter Hasenclever. Den alle zwei Jahre verliehenen Literaturpreis bekamen unter anderem Hertha Müller und Robert Menasse. Der Münchner Karikaturist Dieter Hanitsch erhält die Sonderauszeichnung des Kulturpreises Bayern. Mit spitzer Feder und viel Humor fange der 90-Jährige die Essenz bayerischer Landespolitik ein, sagte Kunstminister Markus Blume. Hanitsch, der für seine Arbeiten vielfach ausgezeichnet wurde, ist aber auch nicht unumstritten. 2018 geriet er wegen einer von vielen als antisemitisch eingestuften Karikatur des damaligen israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in der Süddeutschen Zeitung in die Kritik. Die Zeitung trennte sich daraufhin von Hanitsch und entschuldigte sich für die Veröffentlichung. Hanitsch verneinte jedoch stets eine antisemitische Absicht. Beim jährlichen hinduistischen Lichterfest Diwali in Indien ist ein neuer Rekord bei der Anzahl der entzündeten Öllampen aufgestellt worden. Bei Abenddämmerung wurden gestern am Fluss Sayu in Ayodhya im Staat Uttar Pradesh mehr als 2,22 Millionen Öllampen angezündet. Damit wurde der Eintrag für das Guinness-Buch der Rekorde möglich gemacht. Zum Rekord beigetragen hätten mehr als 24.000 Freiwillige, die meisten davon Studierende, hieß es. Landesweit schmückten heute bunte Lichter, Häuser und Straßen. Beim Diwali-Fest wird der Sieg des Lichts über die Dunkelheit gefeiert.
18 Museen vertritt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Das Museum für Kunst und Kultur in Münster gehört dazu. In Kooperation mit der Tate Gallery in London ist eine Ausstellung entstanden, die auf eines der ältesten Motive der Kunst zurückgreift. Die Darstellung nackter Körper in der Malerei, der Skulptur, in Zeichnungen und als Fotografie. Tanja Pirsig-Marschall hat die Ausstellung Nudes kuratiert. Guten Abend.
Guten Abend.
Den nackten Körper künstlerisch, naturalistisch abzubilden oder ihn sehr frei zu formen, ist so oder so eine Herausforderung der Nacktheit, rührt an elementare Gefühle bei dem, der sie gestaltet, genauso wie bei dem, der sie anschaut. Und die Fülle nackter Akte, die die Kunstgeschichte aufbietet, ist ja einfach immens groß. Sie mussten für Ihre Ausstellung eine Wahl treffen, das Thema irgendwie eingrenzen. Wie haben Sie das gemacht?
Im Prinzip war der Zeitraum schon vorgegeben, denn vor 2016, als wir das erste Mal über das Thema gesprochen hatten, hatte Emma Chambers, Kuratorin an der Tate, sich schon einmal mit diesem Thema auch beschäftigt. Und wir hatten uns dann für den Zeitraum 1900, also Mitte des 19. Jahrhunderts bis ins 21. Jahrhundert entschieden, auch wenn wir von den Sammlungen her durchaus früher hätten anfangen können. Aber das ist ein Zeitraum, wo man auch gerade bei einem so umstrittenen Thema, ja auch wieder Akt, der sich immer kontinuierlich wieder hinterfragt und neu gestaltet, die meisten oder auch sehr viele Veränderungen auch wahrnehmen konnte. Und aus diesem Grund haben wir uns dann auch auf diesen Zeitraum ja konzentriert.
Unterscheiden Sie, wie Künstler nackte Frauen darstellen und Künstlerinnen nackte Männer zum Beispiel?
Also wir sehen, wie sich der Blick über die Zeit ändert. Am Anfang haben wir noch sehr die akademische Darstellung, wo die Frau überwiegend auch von Männern dargestellt, sich noch sehr passiv verhält, den Blick auch oft abgewandt hat. Aber mit der Zeit, vor allen Dingen auch in den 1970er Jahren, wird es offenkundig, wie auch dann sich im Prinzip der Akt politisch wird und auch feministische Themen eine Rolle spielen und auch sich der Blick umkehrt. Also da haben wir zum Beispiel eine Arbeit auch von Sylvia Slay in der Ausstellung, wo sich dann nicht mehr der männliche Blick auf den weiblichen Körper, sondern der weibliche Blick, also auf den männlichen Körper, der in dieser traditionellen Pose der Odaliske dargestellt ist, wie er einmal quer, also das Bild dominiert, das Geschlechtsteil in dem zentralen, im Mittelpunkt des Bildes ist, auf einer roten oder pinkfarbenen Decke dargestellt, dreht sie dort diesen Blick um. Also wir haben nicht nur, wie gesagt, den weißen Körper auch in der Ausstellung, wir haben auch schwarze Körper, Sexualität und auch Geschlechteridentitäten sind zentrale Themen, vor allen Dingen auch in den fotografischen Arbeiten, die wir dann in der Ausstellung auch zeigen.
Es ist ja noch nicht lange her, da wurde vor dem Hintergrund der MeToo-Debatte in Manchester zum Beispiel ein Gemälde mit 7 nackten Frauen in einem Teich abgehängt. Ein Bild, das 1896 geschaffen wurde von John William Waterhouse. Wenn auch nur eine Woche wurde das abgehängt. Also Nacktheit, Sie hatten es auch schon gesagt, ist durchaus ein Politikum. Zeigen Sie Bilder oder Statuen, die als anstößig empfunden wurden?
Das ist eine interessante Frage. Also es sind durchaus Werke dabei, die in der Zeit, als sie entstanden sind, noch sehr umstritten waren, die aber vor allen Dingen auch, als sie noch das erste Mal so die feministischen Ansätze auch zeigten oder auch in einer Zeit, in der halt Schwarze in Amerika oder US-Amerika ja im Prinzip Ziel struktureller Diskriminierung, Gewalt und extremen Anfeindungen ausgesetzt waren, dass sich dort der Trend dann halt auch durchsetzte, in der schwarzen amerikanischen Kunst eher idealisierte Körper zu zeigen, entscheidet sich zum Beispiel in der Darstellung, die wir von Barclay L. Hendricks haben, für sich für eine wirklichkeitsnahe Darstellung einer ja ganz klassischen Pose. Also es sind durchaus Themen dabei, die in ihrer Zeit durchaus umstritten waren und auch zum Teil auch provokante Titel tragen, aber heute unterschiedlich auch durch die Erfahrungen und die Veränderungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten wahrgenommen werden.
Gibt es denn ein Bild oder eine Statue, die Ihnen aus der Fülle der 90 Werke, die Sie da versammelt haben im Museum in Münster, die besonders zu Ihnen spricht?
Ich muss sagen, ich bin immer noch... Oder eins meiner Lieblingswerke in der Ausstellung sind immer noch die Bildnisse von Alice Neal, vor allen Dingen auch Ethel Ashton, welche ich letztes Jahr zum ersten Mal gesehen habe, die sich ja sehr intensiv und unbeschönigt auch mit ihren Modellen auseinandergesetzt hat, die selber auch ein sehr interessantes Leben geführt hat, aber sehr schonungslos, sehr direkt, ohne irgendwelche Beschönigungen, auch mit ungewöhnlichen Perspektiven ihre Modelle darstellt, keine idealisierten Körper, sondern sehr auch füllige Körper, die sie mit kritischem Blick oder auch sehr direkt in ihren Gemälden präsentiert, zum Teil auch mit so einer leicht von oben herab schauenden Perspektive, die so auch oder gerade dem Fall von Ethel Ashton so direkt sind und unmittelbar, dass das Modell selber, so die Geschichte, überhaupt nicht angetan war und Türen knallend wieder rausgegangen ist. Aber sie eine Künstlerin ist, die es geschafft hat, wirklich auch einen Dialog mit ihren Modellen herzustellen, die sie oft persönlich kannte, im Austausch war und auch eine Frau ist, die nicht mehr lebt, aber auch jetzt erst so richtig auch entdeckt wird und vor allen Dingen auch ihre Werke einfach durch ihre Unmittelbarkeit unwahrscheinlich inspirieren und interessant sind anzuschauen.
Tanja Pirsig-Marschall hat die Show Nudes in Zusammenarbeit mit der Londoner Tate Gallery kuratiert für das Museum für Kunst und Kultur in Münster. Bis zum 14. April bleibt die Show, die am Wochenende eröffnet wurde, geöffnet. Ihnen vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
In der DDR wurden ab den 1960er Jahren ganze Straßenzüge und Viertel in serieller Architektur hochgezogen. Die Ostplatte ist Geschichte. Einzelteile lagern schon im Museum, aber natürlich gibt es die großen multifunktionalen Bauten aus vorgefertigten Wänden auch im Westen. Rund um die Kurfürstenstraße in Berlin zum Beispiel, wo mehrere Bezirke aneinandergrenzen, stehen hochstöckige Gebäude aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Gegen Abrisspläne formiert sich Widerstand von Architekten. Unterstützung bekommen sie auch von prominenten Kollegen wie Jean-Philippe Vassal und Anne Lacaton, die das Prinzip Umbau statt Abriss seit langem verteidigen und für ihre Arbeit mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet wurden. Vor der Sendung habe ich mit Florin Schüschke und Bene Wahlbrink gesprochen. Beide sind Architekten. Die Petition Anders Urania haben sie gestartet, weil sie eine großflächige Umgestaltung des Gebietes an der Urania und in der Nähe dieses traditionsreichen Wissenszentrums befürchten. Also, welche Gebäude möchten Investoren und das Land Berlin abreißen lassen?
Das ganze Gebiet soll umgestaltet werden und das ist auch richtig. Diese Kreuzung an der Urania und Kurfürstenstraße ist eine der größten Kreuzungen Berlins. Wir denken, die Umgestaltung der Kreuzung könnte auch unter Erhalt dieser Gebäude geschehen. Bereits abgerissen wurde das auch sehr ikonische Pressehaus Konstanze. Dort ist bereits ein 17-geschossiger Neubau in Planung. Und weiterhin abrissgefährdet sind jetzt noch zwei Hotels und das Eckgebäude an der Urania 4 bis 10. Und für den Erhalt dieses Hochhauses haben wir jetzt als Initiative Vorschläge zum Umbau veröffentlicht und eine Petition zum Erhalt des Gebäudes gestartet. Diese Petition ist vorgestern veröffentlicht worden und hat seitdem bereits über 400 Unterzeichnerinnen bekommen, darunter auch prominente Erstunterzeichnerinnen und Verbände, zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, der Landesverband Berlin vom Bund Deutscher Architektinnen oder auch die Berliner Ortsgruppe der Architects for Future.
Sie haben davon gesprochen, dass das Hochhaus an der Urania umgebaut werden soll. Wie ließe sich das denn umnutzen?
Also wir haben jetzt während unserer Studie verschiedene Methoden erkundet und die BIM, sie schlägt ja einen Neubau vor und hier ist eine Mischnutzung vorgesehen. Das heißt einmal Gewerbe, aber auch Wohnen und wir, nachdem wir dieses Gebäude studiert haben, sehen auch für die Umnutzung genau dieses Programm vor. Das heißt, es könnte auch eine Mischnutzung stattfinden in diesem Gebäude. Was wir gemacht haben, wir haben eine Studie entwickelt, wo wir Vorschläge gesammelt haben und erarbeitet haben. Was wir aber vorsehen würden für eine Umnutzung, dass man dafür dann nochmal einen Architekturwettbewerb für eine genauere Ausarbeitung organisieren könnte und planen müsste.
Sie als Initiative und als Architekten vor allen Dingen sind ja sicherlich auch auf die Geringhaltung ökologischer Schäden beim Bauen bedacht. Darüber wird seit einer ganzen Weile schon viel diskutiert. Wie hoch wäre denn dieser Schaden, diese Bilanz bei einem Abriss?
Wenn dieses Gebäude an der Urania 4 bis 10 abgerissen wird, dann soll es eigentlich durch einen Neubau ersetzt werden, der mehr oder weniger genauso groß ist. Und dafür würden insgesamt dann ungefähr 13.000 Tonnen CO2 in die Atmosphäre entlassen werden. Der Tiergarten bräuchte circa 27 Jahre, um diese Menge an CO2 zu absorbieren. Das ist immens. Deswegen ist neben dem baukulturellen Wert des Gebäudes für uns vor allem dieser ökologische Einfluss ein Grund, warum das Gebäude unbedingt erhalten bleiben sollte. Bei einer Sanierung des Gebäudes würden nur ca. 10% dieser Emissionen verursacht werden. Weiterhin ist als ökologischer Einfluss, der durch so einen Abriss entsteht, auch noch die PCB-Belastung zu nennen. Dieses Gebäude ist PCB-belastet, wie tausende weitere Gebäude in Berlin oder auch ganz Deutschland. Und bei einem Abriss gelangen viele Teile dieses Gebäudes, die dann auch noch Rest-PCB belastet sind, auf Deponien, wo dieses PCB über kurz oder lang ins Grundwasser weitergeleitet werden könnte. Und unser Argument ist, dass wenn das PCB im Gebäude selbst saniert werden kann, da eine viel bessere Kontrolle drüber behalten werden könnte. Wir schlagen deshalb vor, dass aus diesem Gebäude ein ganz großes Testlabor für PCB-Sanierungen gemacht werden kann. Und wir eben dringend notwendige Umgänge, wie solche PCB-Sanierungen stattfinden können, an diesem Gebäude erproben können.
Was hören Sie denn aus dem Haus der Senatsbauverwaltung zu Ihrem Anliegen?
Das Gebäude ist ein landeseigenes Gebäude, das heißt, das gehört der Stadt Berlin und wird verwaltet von der BIM, Berliner Immobilienmanagement, die ganzen städtischen Gebäude eben verwaltet. Wir haben unsere Vorschläge und auch die Petition auch direkt an die dort zuständigen SenatorInnen und die Geschäftsführung geschickt und sind gesprächsbereit. Wir setzen uns seit knapp einem Jahr für den Erhalt dieses Gebäudes ein und haben es auch schon in verschiedenen Gremien vorgestellt. Das Baukollegium in Berlin, was ein Gremium ist, das der Senatsverwaltung in baukulturellen Fragen zur Seite steht, hat sich diesen Juli bereits dafür ausgesprochen, dass ein Erhalt des Gebäudes geprüft werden sollte und dafür eine Machbarkeitsstudie ausgeschrieben werden sollte. Das ist eigentlich ein Auftrag an die Senatsverwaltung gewesen, das zu prüfen. Das heißt, wir waren durchaus auch schon in Kontakt mit der Senatsverwaltung und würden das jetzt gerne noch erweitern, um von dieser Seite auch ein klares Ja zum Erhalt des Gebäudes zu hören.
Es gibt ja viele schlüssige Argumente gegen die Abrisspolitik. Ich kann mir vorstellen, dass Sie als junge Architekten es nicht leicht haben, damit umzugehen, dass man trotz der immensen ökologischen und sozialen Auswirkungen offenbar so wenig politische Steuerungsinstrumente hat, um Abriss zu regulieren. Ist denn aus Ihrer Sicht eigentlich eine Neuregelung der Bauordnung überfällig?
Aus unserer Sicht ganz klar. Es gibt natürlich viele Herausforderungen, die sehr komplex sind. Aber wir sehen jetzt in den letzten Jahren natürlich auch in der Architekturlehre ein Umdenken. Und wir sehen, dass die Politik etwas machen muss. Zum Beispiel die BIM sagt ganz klar auch auf ihrer Webseite, dass sie entscheidende Impulse setzen möchte. Und wir denken zum Beispiel bei diesem Projekt, entscheidende Impulse wären, eine Umnutzung des Gebäudes herbeizuführen.
Für den Umbau statt Abriss von Gebäuden setzen sich in Berlin eine Initiative und viele Verbände bis hin zur Deutschen Umwelthilfe ein. Aktuell geht es um den Erhalt eines großen Komplexes an der Urania und anderer Häuser in der Nähe. Florin Schischke und Bene Wahlbrink haben die Petition an das Urania.org gestartet. Besten Dank für Ihren Besuch bei Fazit.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Und nun hören wir Arno Orzesek. Er hat die Presse vom Montag gelesen.
Stellung beziehen, aber zackig, titelt die Süddeutsche Zeitung und bezieht sich damit sarkastisch auf die Bitte, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue an Mitbürger mit palästinensischen und arabischen Wurzeln gerichtet hat. Erteilen Sie dem Terror eine klare Absage. Für Moritz Baumstieger ein unstatthaftes Ansinnen. Was zunächst noch als Bitte formuliert war, geriet Steinmeier im Laufe seiner Rede zu einer Forderung. »Ich erwarte, dass wir gemeinsam dagegen halten«, sagte er. Wer da nicht mitmacht, ist gegen uns, kann das hier nur im Umkehrschluss heißen. Und wenn sich durch solche Pauschalisierungen alle hier lebenden Muslime und Menschen mit arabischen Wurzeln beleidigt fühlen, weil sie wieder einmal beweisen sollen, dass sie keine Terroristen sind, dann ist das mehr als verständlich. Denn wer diese Logik anwendet, der muss von jedem Christen eine Entschuldigung für Breivik, von jedem Thüringer eine Verurteilung der Taten des NSU und von jedem Niederbayern eine Distanzierung von Aiwanger verlangen. Behauptet Moritz Baumstieger in der SZ und fragt, hat Steinmeier je etwas von sippenhaft gehört? Die Sozialwissenschaftlerin Netschla Kelleck würde sich von Baumstiegers Argumenten wohl kaum beeindrucken lassen. In einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung gibt Kelleck zu verstehen, das Massaker der Hamas war die Zäsur. Darauf müssen wir reagieren. Das heißt, die Migranten müssen sich jetzt entscheiden. Entweder respektieren sie die Werte unserer Gesellschaft, wie die Rechte der Frauen, oder sie verlieren ihre Rechte, erhalten keine Aufenthaltsgenehmigung, verlieren die Staatsangehörigkeit und müssen letztlich gehen. Das wäre eine radikale Kurskorrektur in der Migrationspolitik. Das hört sich hart an, aber ist notwendig zum Schutz unserer Freiheit. Wenn sie uns und unsere Lebensweise nicht aushalten können, müssen sie das Land verlassen. Klare Kante von Netschla Kelleck in der NZZ. Und in der Tat, unter dem hämischen Titel »So grün wird es nicht wieder«, hält die Frankfurter Allgemeine Zeitung fest, Gendern war gestern, jetzt wird abgeschoben. Das Eckpunktepapier von CDU und SPD in Hessen zeigt den Beginn einer neuen politischen Ära an. Sie erinnern sich, in Hessen strebt die CDU als Siegerin der letzten Landtagswahl eine Koalition mit der SPD an, nicht etwa mit dem bisherigen Partner, die Grünen. Matthias Alexander kommentiert, dass die Grünen gleichwohl keine Wechselstimmung in Hessen festgestellt haben wollen, ist entweder Blendwerk oder Ausdruck eines Hangs zur Selbsttäuschung. Wie Umfragen zeigen, sind die Folgen der kaum gesteuerten Migration für eine Mehrheit der Wähler das beherrschende Thema. Wer die AfD am weiteren Wachstum hindern möchte, muss eine spürbare Senkung der Zuwanderungszahlen herbeiführen. Das sechsseitige Eckpunktepapier, auf das sich CDU und SPD geeinigt haben, spiegelt die neue Gewichtung von Themen geradezu dramatisch wider. In der Präambel taucht die Klimakrise nicht auf. In der Migrationspolitik werden umso deutlichere Töne angeschlagen. Es ist von Integrationspflichten die Rede, von einer echten Rückführungsoffensive und vom Schutz der deutschen und europäischen Außengrenzen. Matthias Alexander in einem FAZ-Artikel, den wir im politischen Ressort erwarten würden. Selbiges gilt nicht für den Artikel »Die Kultur und ihr moralischer Kompass« im Berliner Tagesspiegel. Katrin Sohns konstatiert, dass es in der internationalen und nationalen Kunstszene starke anti-israelische und antisemitische Tendenzen gibt und glaubt, dass sich die Kunstszene damit selbst schadet. Wenn die Verantwortlichen in Kunst- und Kultureinrichtungen hier nicht genauer hinsehen, wird die Politik eingreifen. Und es besteht die Gefahr, dass sich aus mangelndem Vertrauen die Diskursräume weiter schließen. Dass von Seiten der Politik nicht mehr viel Geduld zu erwarten ist, erahnt man, wenn Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Reaktion auf die Meldung, dass nun erneut ein Mitglied der Findungskommission der Dokumente als BDSner eingestuft wird, droht, die Mittel zu kürzen. Übrigens, dass Claudia Roth noch im letzten Jahr wegen ihrer diffusen Haltung zum BDS selbst hart kritisiert wurde, erwähnt die Tagesspiegel-Autorin Sohns nicht. Und das war's. Eine Schlusspointe gibt's heute nicht. Wir sagen nur, angenehme Woche, auf bald und tschüss.
Arno Otzeswigs Gruß schließe ich mich gleich an. Ich bin Sigurd Brinkmann. Auf ein neues.